Stell dir vor, du hast alles im Leben erreicht. Erfolg, Anerkennung, Geld. Doch das wahre Glück hast du nicht gefunden. Unser heutiger Gast hat genau das vor vielen Jahren erlebt und sich dann auf seine persönliche Suche nach seinem wahren Glück begeben. Heute ist er Bestsellerautor und Mentalcoach. Er teilt bewusst seine Erfahrungen und zeigt einfühlsam, wie auch andere Menschen ihr eigenes inneres Glück entdecken können.
Mutig und motiviert durchs Leben. Der Motivationspodcast mit wie unterhaltsam, unerschütterlich und unglaublich empathisch. Das ist Angie's Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angie's Talk, eurem Motivationspodcast mit mir, Angie Jacobsen, und mit meinem Sidekick Martin Puscher. Ihr Lieben, heute habe ich im Intro einen Mann begrüßt, Bestsellerautor, Mental Coach, jemand, der eigentlich alles hatte, dann aber komplett einen Change hat. Wir befragen ihn heute. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Ich kenne ihn seit 13 Jahren und kann zu 100% bestätigen, wer sich in seine Obhut begibt, der wird sein Glück finden. Hallo Pierre Frank, schön, dass du da bist.
Oh, das ist ja meine Vorstellung. Wie wunderbar, das geht ja. Kannst du es nochmal sagen, bitte, das klang so gut.
Ja, du bist so ein wunderbarer, fröhlicher, schöner Mensch. Ich liebe dich. Wir haben ja kürzlich einen Podcast auch mit deiner Frau Michaela aufgezeichnet. Da habe ich es schon erzählt, als ich damals vor 13 Jahren euch kennengelernt habe über ein Persönlichkeitsseminar, das ich besucht habe. Ich bin da ja hingegangen mit dem Gedanken, naja, guck mal, was das ist. Es sind 150 Leute, was soll das schon werden? Wird so ein Vortrag sein oder so? Guckst du mal hin. Und es waren keine 10 Minuten, die du auf der Bühne warst und du hattest mich wirklich gefangen, eingefangen. Und ich habe gewusst, da will ich öfter hin, von ihm will ich lernen. Und jetzt meine erste Frage gleich, Pierre. Du warst früher oft ein Bösewicht im Tatort oder Derek, da kennen dich ganz viele. Wie bist du denn dazu gekommen, das Glück zu suchen? Was war der Auslöser?
Naja, das war ganz einfach. Ich hatte alles, was man haben sollte, um glücklich zu sein. Aber ich war es nicht. Also ich war als Schauspieler extremst erfolgreich, hatte über 350 Filme gedreht, war gefragt, hatte Geld, hatte Frauen an meiner Seite. Eben, das ist ja doof, Frauen. Das heißt, du bleibst immer an der Oberflächlichkeit, aber du gehst nie wirklich in die Tiefe. Und irgendwann mal fing an, mich das so zu langweilen, dass ich merkte, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Und alle sagen auch, boah, du, und ich habe das nicht gespürt. Dann habe ich meine Kollegen so gefragt, du, wie ist denn das bei euch? Und dann haben die gesagt, da musst du noch mehr Affären haben. Dachte ich mir, das kann es nicht sein. Da musst du noch mehr Preise gewinnen. Dachte ich mir, das kann es auch nicht sein. Also wenn die von außen keine Antworten kommen und ich mich so, und unglücklich ist das falsche Wort, aber so wenig beseelt fühlte. Also mir fehlte einfach die Lebensfreude. Mir fehlte irgendwie die Energie. Ich habe alles gemacht, brav und artig so. Das kennen wahrscheinlich ganz viele. Wir funktionieren einfach und das geht so jeden Tag irgendwie ganz okay, aber es ist nichts, wofür man brennt. Und das fehlte mir einfach. Nachdem ich von der Außenwelt keine Antworten bekam, die für mich irgendwie auch tatsächlich gültig waren, habe ich gedacht, dann muss ich die Antworten vielleicht innen, in mir finden. Und habe mich dann eben für 4 Monate, das war so gar nicht geplant, ich habe erstmal angefangen, mich zurückzuziehen von der Außenwelt, habe eine Wohnung gemietet und habe dort den Strom abgeschaltet. Es gab einen Gasofen, also ich konnte mir zu essen machen und habe einfach begonnen. Heute würde man sagen, ich habe meditiert, das war ja vor 35 Jahren, damals habe ich einfach nur nachgedacht. So, und war mein Gedankengut war, wie schaffe ich es, eine wahre, tiefe Liebesbeziehung zu führen und wie werde ich glücklich? Das waren so meine beiden Hauptthemen, die mich brennend interessierten. Und wer schon mal meditiert hat, der weiß so, in der ersten Stunde laufen nur die Gedanken, in der zweiten auch. Und wenn man sich vorstellt, ich habe das dann eine Woche gemacht und dann 2 Wochen gemacht, 3 Wochen, 4 Wochen und da passiert was mit einem. Ich schlief dann nur noch 4 Stunden, weil das Meditieren ja auch schon so in die Tiefe geht. Und nach 5 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen war ich plötzlich auf anderen Bewusstseinsebenen, wo ich Antworten bekam. Und ich habe mir alles aufgeschrieben für mich. Und nach 4 Monaten war es so, dass ich eigentlich erfüllt war, beseelt war, obwohl ja eigentlich genau das Gegenteil von dem war, was ich normalerweise gewohnt war. Also Anerkennung, umgeben von Menschen, die einen bewundern, die einen streicheln und hochheben und du stehst auf der Bühne und wirst applaudiert und so. All das war plötzlich irgendwie so, dass ich unglaublich beseelt war, zum ersten Mal. Ohne das alles, was da draußen stattfand, ich alleine nur in einer Wohnung. Und zum ersten Mal habe ich wirklich das Glück gespürt und die Freude und eine unglaubliche Energie. Als ich dann nach 4 Monaten wieder in die Außenwelt bin, die hatte sich sicher nicht verändert, aber ich war verändert. Und dann kamen ganz viele Leute auf mich zu und haben gesagt, hey Pierre, du hast was, was ich nicht habe, weil das macht dich glücklich. Was ist das? So, und dann fing ich eben an zu erzählen. Und ich hatte ja nie vor, Coach zu werden. Das war gar nicht mein Ziel. Sondern mein Ziel war, ich möchte glücklich werden. Wie mache ich das? Und dann fing ich eben an, gerade bei Events, während andere die Polonaise tanzten, fing ich halt an, mit Menschen mich darüber zu unterhalten und stellte plötzlich fest, da gibt es wesentlich mehr in mir, als nur auf der Bühne zu stehen und gelernten Text aufzusagen. Da habe ich plötzlich etwas in mir, das wusste ich vorher gar nicht. Und ich konnte plötzlich mit anderen Menschen so interagieren, dass das, was ich ihnen sagte, sie erfüllte und sie plötzlich Antworten fanden. Und da merkte ich plötzlich, da ist etwas in mir, was mir selber einen tiefen Sinn gibt. Und dafür bekam ich ja kein Geld, aber ich spürte plötzlich eine Sinnhaftigkeit. Und deswegen, das sprach sich ziemlich schnell rum, dass wenn man sich mit mir unterhält, dann findet man plötzlich Lösungen für sein Leben. Und dann war so, als gäbe es so ein intergalaktisches Kommunikationssystem, reisten Menschen von Hamburg, von Bremen, von Berlin nach München. Wir wohnten damals in München, immer am Sonntag, so für 4 Stunden. Und ich unterhielt mich mit ihnen und nach 4 Stunden flogen sie von dannen und hatten Antworten für ihr Leben. Und ich war glücklich, weil ich plötzlich etwas spürte, etwas Großes in mir. Und das habe ich dann eben 1, 2, 3 Jahre beibehalten, bis ein Verleger, ein guter Freund von uns, das sah und gesagt hat, Mensch, Pierre, schreib darüber ein Buch. Und da hatte ich zum ersten Mal dann wieder Kontakt gemacht mit meiner Minderwertigkeit. Ein Buch? Ich habe doch gar nichts zu sagen. Ich habe doch noch nie was geschrieben. Ich wollte schon immer schreiben. Das war schon immer mein Wunsch. Aber ich habe 2 Jahre gebraucht und deswegen erzähle ich das auch so ausführlich, weil ganz viele kennen das. Wir haben eine Sehnsucht. Wir denken auch, das kann ich, aber wir trauen uns nicht, weil wir uns viel zu klein fühlen, viel zu unwichtig. Das interessiert niemanden. Oder ich werde lächerlich gemacht. Oder wenn ich plötzlich zeige ich mich und dann kann ich ja verletzt werden, weil die Leute sagen, was ist denn das für ein Mist? Und ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich diesen Verleger zufällig wieder getroffen habe bei einer riesengroßen Veranstaltung von Dalai Lama. Da waren 10.000 Leute da und plötzlich standen wir voreinander und ich sagte ihm, es sagte etwas aus mir heraus zu ihm, ich schreibe jetzt das Buch. Und am nächsten Tag in der Früh um 8 habe ich mich hingesetzt, hatte zum ersten Mal, ohne dass ich jetzt irgendwie drüber nachdachte, fing ich an zu schreiben. Und es war so, als wäre ich angekommen. Schreiben war mein Ding. Ich vergaß die Zeit, ich vergaß Essen und Trinken. Ich saß nur noch da und schrieb. Es wollte aus mir heraus. Aber da sieht man, wie lange ich gebraucht habe dafür. Ich bekam das Angebot und habe 2 Jahre gebraucht, Ja zu sagen, weil meine Selbstzweifel, meine ganzen Blockaden, die ich hatte, es einfach nicht zuließen. Und das Gleiche geschah dann nochmal. Ich hatte großes Glück, weil mein allererstes Buch gleich in den Bestsellerlisten erschien. Das war Glücksregel für die Liebe. Und dadurch, dass ich ja ein bekannter Schauspieler war, wurde ich natürlich in alle Talkshows eingeladen. Und ich dachte dann, oh Gott, wie wird das denn werden? Die werden mich ja in der Luft zerreißen. Ich, ein Buch, das in die Tiefe geht, über Partnerschaft. Die werden doch im Schauspieler, die werden den doch abwatschen. Und es war so, dass dann mein Verleger gesagt hat, Pierre, das ist ganz einfach. Wir haben dann immer telefoniert, auch manchmal nachts um 3. Und dann hat er zu mir gesagt, Pierre, das ist doch ganz einfach. Wenn du glaubst, dass es schief läuft, dann läuft es schief. Wenn du glaubst, das wird super, dann wird das super. Und genau so war das. Ich war in der ersten Talkshow vom WDR und saß da und ich wurde befragt, als wäre ich ein Experte. Also ich war, glaube ich, derjenige, der am meisten überrascht war in dieser Talkrunde. Und alle sprachen mit mir so, als wäre, hätte ich sozusagen Psychologie studiert. Und alle sagten, hätten wir das vorher gewusst? Ah, das ist ja unglaublich. So. Und so kam ich von einer Talkshow in die nächste und wanderte eigentlich immer mehr in das eigene Bewusstsein. Da gibt es etwas, was die Leute einfach selbstverständlich annehmen. Also ich wuchs hinein. Und dann kam eben die nächste Hürde. Jetzt musst du aber Seminare machen, Vorträge halten. Ja, entschuldige mal, ich bin doch Schauspieler. Ich lerne Text und sage gelernten Text auf. Selbstständig sprechen auf der Bühne? Wie soll denn das funktionieren? Und ich brauchte wieder 1,5 Jahre, bis ich tatsächlich den Mut fasste. So, okay, ich mache es. Das Großartige dabei ist aber, all die großen Veranstalter in Deutschland haben gesagt, oh wow, der große Pierre, der ist ja ganz toll, der, ich wurde nicht gebucht. Alles wurde nicht angenommen. Es gab 4, 5, 6 Leutchen, die da waren, die da mitmachen wollten und alle Veranstaltungen wurden abgesagt, weil die alle sagten, na gut, Pierre kann vielleicht Bücher schreiben, ist vielleicht auch ein Schauspieler, aber naja, auf der Bühne so, das will keiner von ihm wissen. Und Michaela und ich, also meine Frau und ich, wir haben uns dann überlegt, okay, da müssen wir mental was ändern. Dann stimmt irgendwie noch in mir irgendwas nicht. Und wir haben dann einfach ein halbes, dreiviertel Jahr einfach ganz klar auch mental uns daraus ausgerichtet, dass ich auf der Bühne stehe und tatsächlich es kann. Und wir haben dann zum allerersten Mal, also eben 1,5 Jahre später, haben wir dann eine eigene Veranstaltung gemacht und haben natürlich sicherheitshalber einen ganz kleinen Raum genommen, wo nur 50 Leute reinpassten. 77 Leute haben es gebucht. Es war so eng gepackt, dass ich nur noch ein Podest hatte von 1 Quadratmeter. Und da stand ich dann da oben, war natürlich überpräpariert. Ich hatte natürlich irgendwie 70.000 Übungen, falls was schief geht, dass ich das rausziehen und kann und das rausziehen kann. Und ich hatte die größten Selbstzweifel. Um 10 Uhr begann es am Samstag und ich bis 5:10 dachte ich mir, oh Gott, warum tust du dir das an? Warum stehst du da? Du hast doch alles. Was soll, warum? So. Und um 10 begann es. Und da saßen 77 Leute, eng gepackt. Und ich fragte einfach den ersten, warum bist du denn hier und was möchtest du denn gerne gelöst haben? Und der erzählte es mir und ich machte mit dem ersten gleich ein Mini-Coaching von 3 Minuten. Dann fragte ich den nächsten. Wieder 3 Minuten und noch einen. Und ich fragte 77 Leute in der Vorstellungsrunde, dauerte 4,5 Stunden, kein einziger ging raus und ich war zu Hause. Ich war angekommen, ich hatte alles schon in mir und hatte es vorher nicht gewusst. Das heißt, wir haben so viel in uns, aber wir haben uns irgendwann mal einreden lassen, du bist es nicht, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das wird nie etwas und das haben wir in uns. Aber wenn es eine Sehnsucht gibt, wenn wir für irgendwas brennen, dann haben wir es bereits in uns. Und bei mir war das genau das Gleiche. Ich war angekommen und ich wusste, das ist mein Zuhause, das ist meine Mission, das ist meine Vision.
Pierre, du hast mal gesagt in einem Seminar, bei dem ich war, dass du es noch weißt, dass du als Kind deiner Mutter auf den Bauch oder auf die Brust gelegt wurdest und das Erste, was du gehört hast, war, der Schönste bist du ja nicht. Und das hat dich ja ganz lange verfolgt. Das hat dich lange verfolgt. Ja. Trotzdem bist du natürlich berühmt geworden als Schauspieler. Du hast ja auch gesagt, du hast Frauen an jeder Hand gehabt, aber die richtige Liebe nicht. Mhm. Ich glaube, viele Menschen haben so alte Affirmationen, alte Glaubenssätze, die ihnen eingetrichtert wurden. Das ist ja ein Thema, das dich auch sehr beschäftigt. Wie bist du denn diesen alten Generationensatz losgeworden? Was hast du getan? Und wie bist du dann zu deiner Frau gekommen? Das war ja dann die richtige Liebe.
Ja, das ist so. Wir haben alle solche Initialsätze. Meiner war genau dem, das, was du gerade gesagt hast, ohne dass ich es wusste. Also, wie gesagt, ich wurde auf den Bauch meiner Mutter als Baby frisch geschlüpft gelegt und meine Mutter sagte als allererstes, und das weiß ich nur deswegen, weil meine Mutter mir das später erzählte, als ich 20, 21 war, erzählte sie es zum ersten Mal. Mein Gott, weißt du, als du gerade auf die Welt gekommen bist, da hat mich der Arzt ja so geschimpft. So, und ich habe gefragt, warum, was war denn? Naja, weißt du, ich habe zu dir gesagt, na, der Schönste bist du ja nicht. Und dann hat der Arzt das gehört und er hat gesagt, hat mich so geschimpft, wie können Sie das sagen? Weil nebenan war ein Kind, das missgebildet war. Und er hat gesagt, Sie haben ein gesundes Kind, das ist wundervoll. So, aber das war mein Initialsatz, ohne dass ich es wusste. Der Schönste bist du ja nicht. Und tatsächlich habe ich mich so entwickelt. Ich hatte immer das Gefühl, das Bewusstsein, naja, also wirklich männlich bin ich nicht, der Dollste bin ich nicht, ich habe eine große Nase. Ich habe dann begonnen, Witze draus zu machen, wie die Nase des Mannes, so sein Johannes. Also ich habe versucht, über den Humor vieles aufzufangen. Und natürlich waren Mädchen an mir interessiert, alleine weil ich schon sehr früh Schauspieler war, also schon sehr früh in der Öffentlichkeit stand. Aber ich habe immer gedacht, na gut, die wollen mich gar nicht, die meinen den Erfolg. Also die sind bei mir wegen was ganz anderem. Das haben ganz viele Menschen, die glauben, naja, diese Frau ist nur bei mir wegen meinem Geld oder weil ich ihr das und das bieten kann, etc. Und das hatte ich auch. Und als meine Mutter mir diese Geschichte erzählt hatte, ich muss dazu noch sagen, auch selbst beim Drehen war das so, dass dann der Regisseur zum Kameramann immer sagte, weil ich hatte einen ganz starken Rundrücken entwickelt, der hat dann gesagt, da müssen wir aufpassen, wenn der Pierre ins Bild kommt, dass er sich wieder aufrichtet, dass wir ihn sehen. So. Und ich hatte tatsächlich, war ein dürrer, verklemmter Junge, muss man dazu sagen, der gar nicht glaubte, Mädels mögen mich, weil es mich gibt, sondern klar, die mögen mich, weil ich so erfolgreich bin. Und ich hatte einen unglaublich starken Rundrücken entwickelt. Und als meine Mutter mir das erzählte, da wusste ich noch überhaupt nichts von Affirmationssätze oder dass man irgendwie mental sich irgendwie verändern kann. Keine Ahnung. Sondern meine Mutter erzählte mir das und innerhalb von einem Jahr hat sich alles gewandelt. Innerhalb von einem Jahr, ohne dass ich viel trainiert habe, hat sich mein ganzer Körper wieder aufgerichtet. Als hätte ich ein neues, anderes Bewusstsein in mir entwickelt. Und wenn dann Mädels zu mir kamen und gesagt haben, hey Pierre, du bist ja toll, dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und ich hatte es wirklich gefühlt. Ja, die meinen mich. Das hat sich verändert. Also Bewusstsein verändert unglaublich viel. Und ich wusste, das ist ein Satz, den er mir zu mir gesagt hatte und den ich angenommen habe und der lebensbestimmend war. Deswegen eins der größten Wandlungen, die wir erleben können, ist, wenn wir uns unsere Muster bewusst werden. Wie sind sie entstanden? Wo kommen sie eigentlich her? Und ganz oft tragen wir noch ganz viel mit uns im Rucksack herum, was gar nicht mehr heute zu uns passt. Es war irgendwann mal ganz gut. Vielleicht war es auch lebensrettend für uns, dass wir uns geschützt haben, keine Emotionen zu empfinden oder. Das war wirklich überlebenswichtig vielleicht. Aber heute tragen wir es ganz oft noch mit uns herum, ohne dass es eigentlich Sinn hat. Im Gegenteil. Es begrenzt uns. Und wenn wir erforschen, was denke ich eigentlich über mich? Was ist eigentlich meine Meinung? Also was sage ich über mich selber? Das können wir schon erkennen, wenn wir mit anderen Menschen reden. Dann, was sage ich denn über mich? Mein Gott, bin ich doof. Ich bin ja so blöde. All diese ganzen Dinge. Wenn wir dem nachgehen, wo kommt das eigentlich her, werden wir immer wieder feststellen, da gab es Momente, da wurde etwas zu uns gesagt. Oder wir wurden ignoriert oder. Und das tragen wir mit uns herum. Und wenn es uns bewusst wird, erst dann haben wir die Chance, tatsächlich es zurückzulassen. Das gehört dorthin und ich kann einen neuen eigenen Weg gehen. Und Michaela habe ich natürlich kennengelernt, als die am Ende der 4 Monate, als für mich klar war, wie meine Reise gehen sollte, was ich bitteschön in einer Partnerschaft tatsächlich anzubieten habe. Das war ganz wenig. Aber was ich alles fordern möchte, war gigantisch viel. Und da bin mir klar, wie ich mich mit einem Partner, also einer Partnerin, wie ich eine Partnerschaft führen möchte, nämlich, dass wir beide ständig uns transformieren und ständig tatsächlich das, was meine romantische Vorstellung von Partnerschaft ist, dass wir uns dem immer mehr annähern, also wir uns gemeinsam dorthin entwickeln. Also wir treffen uns auf Augenhöhe und sind uns einfach bewusst, ja, wir haben schwarze Schatten. Ja, wir haben auch Bereiche, wo wir einfach noch der kleine Junge sind, der auftrumpft mit dem Fuß und schimpft und nicht weiß, wie er rauskommt. Und da trifft ein kleines Mädchen, das auch zedert. Und wir wissen, da haben wir ganz viele Muster. Und wir wollen diese Muster transformieren, wir wollen sie heilen, wir wollen erwachsen werden. Und Michaela, die dann in mein Leben kam, war genau so, dass sie sagte, das alles, also sie war sich auch schon bewusst darüber, wie beziehungsunfähig sie ist und traf jemanden, der auch beziehungsunfähig war, wie mich. Aber wir beide wussten, wir haben ein Ziel, wir wollen beziehungsfähig werden und wir helfen uns dabei gegenseitig. Und das Wundervolle war, dass Michaela ja sofort von der ersten Sekunde an mir so nah war, also meine Seelenpartnerin war jetzt seit 33 Jahren, sind wir ja schon zusammen, also dass ich den Mut fassen konnte, auch diese Schattenseiten zuzulassen und zu zeigen und auch tatsächlich anzugehen, weil du gehst ja in die Bereiche, die du lange verleugnet hast, wo du ja nie hinschauen wolltest. Und das kostet viel, viel Mut. Und wenn jemand sagt, ich werde jetzt mal ein Seminar besuchen, der weiß, wovon er spricht. Da gibt es Herzklopfen, da gibt es Aufregung, weil wir wissen, ich gucke mir Sachen an, die zwar für mich unglaublich wichtig sind, weil ich dann wahrscheinlich glücklich sein kann danach, weil sich viele Dinge lösen. Aber davor, ich kenne das auch. Ich habe ja mich zum Reinkarnationstherapeuten ausbilden lassen. Ich habe ganz viele Regressionen mitgemacht. Also ich kenne diese Aufregung, dieses Herzklopfen und auch diese Überwindung, auch bei Familienaufstellungen, diese Überwindung, sich zu zeigen und sich zu äußern und tatsächlich das mitzumachen, also den Mantel aufzumachen und sagen, hey, das bin ich, das kenne ich auch. Also ich kenne all das, wo die meisten Menschen sich befinden, die auf der Suche sind und sagen, ich möchte jetzt einen neuen Weg gehen, weil ich das alles auch durchgemacht habe. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis, das du anfangs angesprochen hast, warum ich Menschen sofort habe auf der Bühne. Ich muss nichts machen. Jeder spürt, der ist den Weg auch gegangen. Der kennt das. Da muss ich nicht viele Sätze sagen, sondern jeder spürt sofort, der hat was. Und der kann es mir zeigen und mir geben. Und dem vertraue ich, dass er mich führt. Und das liegt nur daran, weil ich auch dort war, den Weg gegangen bin und einfach authentisch bleibe. Noch heute. Auch heute noch zeige ich all meine Schwächen, all meine Fehler. So what? Ist es nicht wundervoll? Ich bin jemand, der ganz viele Macken hat. Und die liebe ich auch. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich tue die jetzt kultivieren, sondern aber ich nehme mich so an, wie ich bin. Und ich glaube, das kann jeder spüren.
Pierre, du hast ganz wichtige Dinge gesagt, unter anderem vom Beginn deiner Veränderung, der Transformation, die dich zu der heutigen Persönlichkeit gemacht hat, aber auch die Phase dahin, wie viel Zeit es auch tatsächlich benötigt hat, die innere Stimme zu hören, die innere Wirklichkeit zu akzeptieren und all diese Aspekte. Wenn wir uns heute in unserer Umwelt umschauen, sehen wir viele Menschen, die vielleicht auch in sich unglücklich sind, aber eigentlich den stillen Wunsch haben, jetzt sofort soll alles besser werden, Pierre. Nun komme ich zu dir und ich umarme dich. Ich schätze deine Authentizität. Ich mag deine transformative Kraft. Aber ich möchte, dass es mir morgen schlagartig besser geht. Das ist ein Zeichen unserer heutigen Zeit. Hektik, Sturm, Drang. Was kann man denn diesen Menschen entgegnen, die sich auf den Weg machen und eigentlich hoffen, dass morgen alles besser ist?
Es wird schlagartig besser, aber es wird nicht gelöst. Also wir spüren ja sofort eine Veränderung. Alleine, das spüren wir ja schon, nehmen wir an, wir lesen ein Buch, das uns inspiriert. Dann spüren wir ja schon, dass wir irgendwie gehoben werden. Aber wenn wir Dinge lösen wollen, die wir jahrelang mitgeschleppt haben, dann gibt es nicht so ein Fingerschnippen oder so ein Zauberwürfel, so, morgen ist alles vorbei und alles ist prima. Aber wir müssen nicht wieder 30 Jahre oder 40 Jahre diesen langen, langen Weg gehen, sondern wir können tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit transformieren. Aber wie ich schon gerade gesagt habe, es kostet Mut, weil wir schauen uns auch Dinge an, vor die wir uns immer gedrückt haben. Wir zeigen uns klein und schwach, wir lassen Tränen zu. Also all das, wir werden wieder zu dem kleinen Jungen, zu dem kleinen Mädchen, wir schauen uns das wieder an, gehen dorthin und holen dieses Kind ab. Das sind wir. Und damit holen wir uns diese Emotionen ab. Und das Erstaunliche ist, es geht schneller, als wir denken. Aber wir brauchen eine gewisse Beständigkeit. Es ist nicht so, dass ich sage, jetzt mache ich mal ein Wochenendseminar und dann ist alles gut. Sondern das große Thema ist ja die große Frustration. Wir machen ein Wochenendseminar, denken, es ist alles gut. Wir gehen aus diesem Wochenendseminar raus und sind euphorisiert. Klar, weil die Kraft der Gruppe, all das hat uns natürlich inspiriert. Und wir denken, boah, jetzt geht's los. Und mit diesem Mindset gehen wir nach Hause. Und zu Hause ist der Alltag. Zu Hause sind all die Menschen, die bisher auch so waren. Zu Hause sind die Routinen da. Schauen wir uns wieder Nachrichten an und lesen. Also all diese ganzen Dinge, die uns wieder ganz schnell dorthin führen, wo wir vorher waren. Und das Wesentlichste ist, nach so einem Seminar zu schauen, diese Energie immer wieder zu halten oder zurückzuholen. Also Routinen aufzubauen, die uns zu unserem Glück führen. Wir bauen ja ganz viele Routinen auf, die uns zu unserem Unglück führen. Wir tun ganz viele Dinge, wo wir wissen, die machen mich auf Dauer unglücklich. Das werde ich nicht. Also nimm mal an, wenn wir uns angewöhnt haben, ganz viel zu essen, wissen wir, in 3 Jahren wird mir mein Körper nicht gefallen. Und so gibt es ganz, ganz viele verschiedene Routinen, die wir uns angewöhnt haben, wo wir wissen, glücklich machen sie nicht. Und wenn wir nun beginnen, Routinen einzuführen, die uns glücklich machen, eine nach der anderen, dann machen wir uns tatsächlich auf den Weg zum Glück. Und das Schöne ist, weil du sagtest, Es wird nicht besser, doch bereits die erste kleinste Routine bringt uns Freude. Wir spüren, dass da Kraft dahinter ist, dass da eine Würde dahinter ist, dass es was Erhabenes hat. Und dieses Spüren, wenn wir dem weiterhin nachgehen, dann wird die zweite Routine und die dritte Routine und dann haben wir plötzlich Freude. Dann haben wir Eckpfeiler in unserem Leben, wo wir tatsächlich merken, oh, das gibt mir Kraft, wenn ich in der Früh beim Aufstehen 5 Minuten das mache. Manchmal ist es gar nicht mehr. Gehe ich anders in den Tag. Aber wenn ich abends beim Einschlafen nochmal etwas Bestimmtes einwerfe oder meine 3 Dankbarkeitspunkte aufschreibe, da schlafe ich viel besser. Also die Veränderung kommt scheinbar schleichend, aber schneller als man denkt. Und deswegen ist ja das Wundervolle, auf diesem Grund haben wir auch Happiness House dann gegründet, weil wir genau das haben, dass man meistens nach einem Seminar nach Hause geht, sich von den alten Routinen einfangen lässt und dann irgendwann die Unterlagen verstauben irgendwann und denkt man sich, ach mein Gott, ich wollte doch. Das kennen wir auch vom Urlaub. Wir sind im Urlaub, haben 1000 Pläne, kommen nach Hause, das packe ich an. Nichts haben wir angepackt. Alles ist dann wieder so, wie es mal war. Und deswegen haben wir Happiness House eingeführt, also ein Online-Portal, wo wir diese Beständigkeit entwickeln. Das ist eigentlich das Wesentlichste überhaupt. Den Anfangsschwung mitzunehmen und gewisse Routinen einzubauen, wo man sagt, oh, das hält mich glücklich.
Ich erinnere mich an einen Glaubenssatz damals, und zwar den haben ganz viele in meiner Generation mitbekommen, nur wer schwer arbeitet, verdient auch richtig Geld. Der hat mich ganz lang begleitet, als ich bei euch auch im Seminar war, weil du hast gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Jetzt weiß ich ja, ihr arbeitet schon, schwer ist nicht der richtige Ausdruck, aber ihr seid sehr agil, macht ganz viel. Wie siehst du denn Leistung versus Glück? Also kann ich denn beides haben? Kann ich Erfolg haben und trotzdem glücklich sein? Oder bin ich dann, wie du am Anfang warst, in dieser oberflächlichen Linie? Muss ich viel arbeiten, um auch meinen Unterhalt mir gut leisten zu können? Du weißt, worauf ich hinaus will. Wie macht ihr das oder wie sagst du das? Weil es gibt sicherlich auch viele Zweifel, die sagen, ja, da erzählt er hier Glaubenssätze. Wie geht ihr damit oder wie gehst du damit um?
Wir sehen ja, dass ganz viele Menschen ganz viel Geld haben und gar nicht arbeiten, weil sie geerbt haben oder also ganz viel. Wir sind ja umgeben von Menschen, die richtig viel Kohle haben und überhaupt nichts tun oder einfach irgendwie an der Börse spekuliert haben oder Bitcoins gekauft haben, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, viel Geld zu haben, hat erstmal mit Arbeit nichts zu tun. Aber Arbeit hat ganz viel mit unserem Glück zu tun. Wenn wir die Arbeit nur betrachten, um Geld zu verdienen, werden wir nicht glücklich. Weil wir tun dann ganz viel, damit wir als Belohnung dafür, dass wir uns selbst so viel zumuten, werden wir entlohnt mit Geld. Ach, du hast was ganz Schlimmes gemacht, das hat dich angestrengt, dafür kriegst du jetzt Geld. So. Und wir glauben dann tatsächlich, oh, ich muss gar, je mehr ich arbeite, umso je schwerer das ist, umso mehr Geld bekomme ich. Und ganz oft wurde das auch so von unseren Eltern hervorgelebt. Da wurde, wenn der Vater nach Hause kam, gesagt, pss, 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 Papa schläft auf dem Sofa, der hat so hart gearbeitet, lass ihn schlafen. So. Und dazu wurden wir dann zur Leistung erzogen. Ne? Also Leistung ist ganz wichtig. Ich habe ja auch unglaublich viel gearbeitet als Schauspieler. Ich habe teilweise in 3 Produktionen gleichzeitig gedreht. Also teilweise war es so, dass ich am Tag über habe ich dann in München gedreht, dann bin ich nach Hamburg geflogen, habe dort einen Nachtdreh gehabt und so. Also das heißt, ich kannte nichts anderes. Ich habe mich über Leistung definiert. Ich dachte natürlich nur, ich bin nur dann wer, wenn ich ganz viel tue. So, das war mein Konzept, mein Überlebenskonzept. Ich werde geliebt, weil ich so viel mache. Das hat aber mit dem Beruf nichts zu tun, sondern nur mit Anerkennung. Bitte liebt mich. Schaut her. Und heute ist es so, wenn du jemanden fragst und sagst du, wie geht's dir denn so? Ah, oh, du, ich arbeite so viel, ich bin so im Stress, du glaubst es. Weil wir denken, dann kriegen wir Bewunderung. Ich bin so wichtig und wertvoll, weil ich so viel tue. Und das führt aber nicht zu unserem Glück, sondern die Berufung führt uns zu unserem Glück. Das heißt, wenn du etwas tust, was dir Freude bereitet, was dir Spaß macht, was dein Talent ist, wo dein Potenzial steckt, dann bekommst du auch, während du arbeitest. Also wir könnten ja auch jetzt sagen, wenn wir uns beide hier unterhalten, ist das jetzt Arbeit für mich oder ist das jetzt Freude? Gehört das mit zu meinem Beruf und meiner Berufung oder nicht? In dem Moment, wo wir etwas tun, was uns tatsächlich entspricht, haben wir die Sinnhaftigkeit unseres Lebens gefunden. Denn erfolgreich sind wir immer dann, wenn wir etwas tun, was andere Menschen brauchen. Also wir sind voller Demut. Wir geben Menschen etwas, was sie brauchen. Und je mehr andere Menschen das brauchen, was wir geben können, umso erfolgreicher sind wir. Jetzt ist nur die Frage, was ist dein Talent? Was ist dein Potenzial? Ich habe lange etwas gelebt auf der Bühne, gut, weil ich vielleicht Charisma habe, etc., aber ich habe ganz viel Erfolg gehabt, aber es entsprach mir gar nicht. Es hat mich gar nicht glücklich gemacht. Also Erfolg hat nichts damit zu tun, dass ich glücklich bin. Oder viel Geld verdienen hat nichts damit zu tun, dass ich glücklich bin. Und als ich anfing, das zu tun, was ich jetzt tue, also Bücher schreiben, Coach sein, Happiness House dort zu sein und mit meinen Mitgliedern nahe zu sein, mich auszutauschen, das beseelt mich. Das tue ich aber, weil es mich beseelt, weil ich Energie bekomme, weil ich Lebensfreude habe. Und dass ich dafür auch Geld bekomme, ist nicht mein Ziel. Ich gehe davon aus. Das ist ja klar. Aber es ist nicht so, dass ich das jetzt tue, um Geld zu verdienen. Weil sonst, ich bin jetzt 71, würde ich gar nichts mehr machen. Dann würde ich doch, warum? Ich habe doch jetzt genug. Was brauche ich denn noch? Ich fahre ja auch einen kleinen Wagen. Ich habe all diese Bedürfnisse habe ich nicht, die man hat, wenn man sich minderwertig fühlt. Ich brauche kein riesengroßes Auto oder irgendein riesengroßes Haus, wo ich Leute einlade und sage, schau mal, sondern mir geht's nur darum, wo fühle ich mich wohl?
Wann hast du die Erkenntnis gehabt? War das direkt nach diesen 4 Monaten, wo du in Klausur gingst, oder ist es ein wachsender Prozess gewesen?
Die Blockade war wachsend, weil der Druck immer mehr zunahm. Also das ist ja wie so ein Staudamm, da kommt immer mehr rein und noch mehr rein und irgendwann schwappt es über. Und bei mir war es genauso, eigentlich erst in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe und geschrieben habe, okay, jetzt gebe ich diesem Druck nach und habe angefangen zu schreiben und habe festgestellt, oh, das macht mich aus. Und als ich zum ersten Mal beim Seminar stand und oben stand, wow, also das Wissen, wie erfüllend es ist, sein eigenes Potenzial leben zu können, dieses Gefühl bekommen wir erst mit dem Tun, nicht vorher. Davor spüren wir, das möchte ich gerne machen, aber wir spüren gleichzeitig eine unglaubliche Blockade, darüber zu gehen, warum tun wir es nicht? Warum tun wir es nicht schon seit 20 Jahren, wenn es unser Potenzial ist. Da gibt es also ganz vieles, was uns bremst, was in uns drin ist, hat man uns eingeredet, haben wir initialisiert, haben wir mit übernommen. Also all das blockiert uns. Die Außenwelt versteht es vielleicht gar nicht, was in uns vorgeht. Nur wir spüren, nee, sofort. Und dann deswegen schwappt es dann plötzlich über, wenn du tatsächlich dein Potenzial plötzlich beginnst zu leben. Und dass du dann viel Geld dafür bekommst, das ist eine ganz andere Sache. Weil jeder möchte natürlich etwas von dir haben, wenn sie spüren, oh, das macht dich ja glücklich. Ich habe doch lieber einen Schreiner bei mir, der glücklich ist, dass er das macht. Oh ja, das machen wir so, als irgendeiner sagt, naja, dann machen wir halt hier 3,50 Meter und da, so. Also das heißt, wenn wir beseelt sind von dem, was wir tun, wird sich Erfolg einstellen. Weil jeder sich gerne mit uns abgeben möchte und jeder gerne das von uns bekommen möchte.
Pierre, jetzt lass uns mal auf die schauen. Ich glaube, das sind auch ganz viele Menschen, mit denen du zu tun hast und hattest, die vielleicht nicht das Glück haben, in einem Beruf zu sein, der ihnen Spaß macht. Sie sind da reingewachsen. Vielleicht haben die Eltern gesagt, du wirst jetzt Krankenschwester oder was auch immer. Sie machen es, aber irgendwie fehlt was. Und sie verdienen vielleicht auch gar nicht viel Geld in diesem Beruf. Jetzt können die aus dem Konstrukt gar nicht so einfach ausbrechen. Was ist deine Empfehlung, wenn jetzt jemand von unseren ZuhörerInnen sagt, ja, ich merke, ich bin da, wo ich gar nicht sein möchte. Was sind die ersten Schritte, ohne gleich alles hier wegzuwerfen? Und das kann man ja auch nicht so einfach.
Nein, das ist auch gar nicht der Sinn, alles wegzuwerfen, also Türen zuzuschlagen, bevor die neue wirklich gut offen ist und man einen Raum gefunden hat, wo man sich gut zurechtfindet, wäre das überhaupt nicht sinnvoll, weil man plötzlich sich selbst den Boden unter den Füßen wegzieht. Aber das Erste ist mir einmal überhaupt, sich selbst einzugestehen, ich tue vielleicht etwas, was gar nicht mir entspricht. Und die zweite Frage ist, warum tue ich es dann? Und dann kann es ganz viele Antworten geben. Ich tue es, weil meine Eltern damals es mir so gesagt haben oder weil es bequem war, weil gleich gegenüber der Laden war, wo ich arbeiten konnte oder weil es sich angeboten hatte. Also letztendlich gab es irgendwann in unserem Leben ganz viele Momente, wo wir den einfacheren Weg gegangen sind. Und das hat dann zu einem Punkt und zum nächsten geführt. Und heute sind wir irgendwo da, wo wir vielleicht sagen, ich weiß gar nicht, wie ich hier gelandet bin. Warum mache ich das alles? Und ganz oft haben wir noch so ein Umfeld gebaut, wo wir uns vielleicht auch gar nicht wohlfühlen, weil dieses Umfeld uns natürlich nur so kennt. In einer Arbeit, die keinen Spaß macht und keine Freude macht. Ein Umfeld, das uns noch darin bestärkt. Naja, das ist halt so, wir müssen das alles tun. Mir geht's doch genauso. Und dann denken wir, ah, die Welt ist so. Aber die Welt ist nicht so, sondern unsere Welt ist so, weil meine Überzeugung so ist, naja, ich muss halt hart arbeiten, sonst geht es nicht. Also werde ich Leute um mich herum haben, die ähnlich denken. Man muss hart arbeiten, um überhaupt ein bisschen Geld zu verdienen. So. Und als der erste Schritt überhaupt ist diese Erkenntnis. Okay, stimmt, bin ich das? Was? Eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich lieber etwas anderes tun. Was möchte ich lieber tun? Und das ist der springende Punkt. Ganz viele glauben schon gar nicht mehr, dass da ein Talent in ihnen ist oder ein Potenzial in ihnen ist. Und das ist der erste große Schritt, denn wenn wir das Talent entdecken, das Potenzial entdecken, gibt es Motivation, gibt es Freude, gibt es den Moment, wo man sagt, oh, das wird ja wundervoll, das wäre schön. Da spüren wir zum ersten Mal, wenn die Reise dorthin gehen könnte, wir spüren, wie es sein könnte. Und dann einfach, ohne das den Leuten mitzuteilen oder dem Umfeld mitzuteilen, weil das Umfeld wird uns immer bremsen. Das Umfeld will uns gerne da halten, wo wir sind. Weil wenn wir plötzlich unsere Berufung leben, wenn wir plötzlich Lebensfreude haben, ja, dann müssten die sich ja auch ändern. Oder sie gehen aus unserem Leben heraus. Und das macht natürlich Angst. Deswegen will das Umfeld natürlich uns da halten. Nee, sei doch bescheiden, sei doch nicht so arrogant, ist doch überheblich jetzt. Sei doch mal ein bisschen dankbar, was du alles hast. Schau, du hast doch da alles. So, vergleich dich doch mal mit anderen Ländern, die haben nichts und du. So, also all diese Argumente, wenn man sowas hört, weiß man, ah, ich habe ein Umfeld, das möchte mich gerne da halten, wo ich bin. Das ist gar nicht daran interessiert, dass ich wachse. Und dann wäre es einfach schön, entweder sich in aller Ruhe, Stille, muss niemanden mitteilen, sich mit dem zu beschäftigen, wo man spürt, das würde mich interessieren. Ah, mal zu lesen oder zu googeln, im Internet zu suchen oder vielleicht auch ein Seminar zu besuchen, damit man spürt, ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Oder bei Happiness House bei uns Gleichgesinnte zu finden, damit man das Gefühl hat, da gibt es ganz viele, die denken ähnlich wie ich. Also wir brauchen erstmal diese Selbstsicherheit. Du bist nicht verloren, du bist nicht lost, du bist nicht irgendwo, sondern es gibt ganz viele Menschen, denen geht es auch so. Und wir brauchen auch ganz viele Menschen um uns herum, wo wir wissen, die waren auch da, wo ich jetzt bin. Und die haben den Absprung geschafft. Also dass man auch darüber reden kann, weil da gibt es natürlich ganz viele Ängste. Verlustängste, dann Ängste, dass man tatsächlich sein Leben so sehr verändern muss. Vielleicht hat man das Gefühl, dann werde ich lächerlich gemacht, wenn ich es doch nicht schaffe. Dann kommen alle und sagen, habe ich doch gleich gewusst, siehst du, endlich bist du wieder zurück. Also all das haben wir in uns. Und deswegen ist es so, dass wir erstmal schauen sollten, was ist mein Potenzial? Was würde ich denn gerne tun? Und dann einfach sich ganz langsam überlegen, kann ich das denn schrittweise integrieren in mein Leben? Vielleicht mache ich einfach erstmal ein Hobby oder vielleicht mache ich es nur Samstag oder Sonntag oder, also langsam, damit wir ein Selbstvertrauen gewinnen in die neue Rolle, in die neue Persönlichkeit, wer du werden willst. Das ist bereits in dir, aber wir brauchen diese Selbstsicherheit, da zu stehen. Und wir werden sehen, wenn wir diesem ersten dünnen kleinen Pfad nachgehen, der wird größer, der wird breiter. Und wir werden plötzlich, weil wir uns auch mental verändern, Menschen in unser Leben ziehen, die uns plötzlich Impulse geben, die uns plötzlich inspirieren, die uns plötzlich begleiten oder jemanden kennen oder uns einladen und plötzlich bietet sich eine Reise an oder. Das, was wir uns jetzt noch gar nicht ausdenken können. Aber wir können es uns jetzt nicht ausdenken, weil wir jetzt eine Überzeugung noch in uns haben, das wird nichts. Oder ich muss ja Geld verdienen. Was wird denn, wenn ich mich jetzt verändere? Dann verdiene ich kein Geld mehr. Dann bin ich arbeitslos. Dann kann ich an die Tafel gehen. So, also all das haben wir jetzt in uns. Da gibt es keine Lösungen, sondern wir beschäftigen uns eher, das wird nichts. Und deswegen brauchen wir einen Impuls, irgendetwas, was uns hebt, was uns führt. Das ist auch in uns. Und das ist unsere Sehnsucht und unsere Intuition, gibt uns dann tatsächlich kleine Eckpunkte. Also herauszufinden als erstes, was könnte ich denn alternativ machen? Und wenn wir das feststellen, werden wir meistens sagen, ah, das ist ja ein Schmarrn, ah, das ist ja gar nicht wichtig genug. So, ah, das ist ja, was soll denn das? Nee, das ist ja so, das ist doch keine richtige Arbeit. So, weil wir die ganzen Überzeugungen in uns haben. Und das ist immer das schöne, ich sagte das schöne Beispiel, wir hatten in einem Seminar eine Frau, da ging es auch um Berufung, und die sagte, ich habe keine Talente, ich habe kein Potenzial, weil ich weiß nichts. Alle wissen irgendwie, ich weiß nichts. So. Und dann haben wir so gefragt, was macht dir denn Spaß? Sagt sie, das Einzige, was mir Spaß macht, eben Muffins mache ich halt. Was soll denn das? So. Was ist aus ihr geworden? Muffins backen, was soll das? Heute hat sie 3 Geschäfte und macht für Hochzeitsgesellschaften diese wundervollen, wundervollen, wirklich schon artifiziellen Muffins. Mit ganz vielen Sachen, die oben drauf sind und so, und hat 3 Geschäfte. Das heißt, am Anfang, ich kann ja nur Muffins backen, ist ein Riesenbusiness. Deswegen, wir machen solche Sachen gerne klein, und deswegen ist ganz schön, jemanden an der Seite zu haben, der uns ein bisschen motiviert, der uns ein bisschen hebt, der uns auf den Hintern klopft und das mit Wohlwollen anhört. Und deswegen ist ganz wichtig, dieses kleine Pflänzchen Sehnsucht, was sich da zeigt, dass wir das nur mit Menschen teilen, wo wir wissen, die wollen, dass es mir besser geht. Die wollen, dass ich gefördert werde. Und nicht mit Menschen, die sagen, nee, komm du, wir haben es doch so gut, bleib doch mal, wo du bist. So, sondern da sollte man dann sehr genau schauen, wer ist an meinem Wachsen interessiert, also wer meint wirklich mich und wer fördert mich dabei, also auch nur mental. Und dann sehen wir plötzlich, dass selbst die kleinste Idee, wenn sie in uns ist, eine gigantische Idee werden kann. Und Erfolg wird nicht daran gemessen, ob ich jetzt Millionen verdiene. Da sind wir immer noch in unserer großen Bewertungsschiene. Der hat 3 Autos, der hat dieses Haus, dieses Boot, da muss ich doch auch. Also daran wird das nicht bemessen. Sondern bemessen wird Erfolg daran, wie glücklich bist du in deinem Sein, in deinem So-Tun. Das, was du tust, wie glücklich bist du da, wie beseelt bist du da. Das ist Erfolg. Und deswegen kannst du auch unglaublich erfolgreich sein, wenn du Mutter von 2 Kindern bist. Das kann dein größter Erfolg sein. Wir bewerten Dinge immer ganz gerne nach diesem äußeren Maßstäben von Konsum. Aber das hält uns genau von unserem Glück ab. Weil wir glauben immer, wenn ich das habe, bin ich glücklich.
Ich muss dich das fragen, hast du noch Ängste oder bist du jemand, der sagst, durch meine Vergangenheit lasse ich die gar nicht hochkommen? Und wie würdest du jemanden da draußen, ich weiß, ganz viele Menschen haben Ängste, gerade auch Existenzängste, Sicherheit, es ist ganz oft das Finanzielle. Was wäre dein Tipp, wie gehe ich damit um?
Also natürlich habe ich Ängste, jeder hat Ängste. Also klar habe ich Angst, ganz viele Ängste, die gehören zu uns dazu. Also wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich vom Turm springen, weil ich fliegen kann. So, aber dann stehe ich oben, denke ich mir, oh nee, lieber nicht. Also Angst ist generell etwas sehr Gesundes. Nur wenn die Angst uns hemmt, Dinge zu tun, die eigentlich gut wären für uns, dann sollten wir uns die Angst anschauen. Also Ängste kommen immer. Wir haben Zweifel und Ängste jeden Tag irgendwie. Und ich doch genauso. Also ich auch, oh Gott, wir werden das, ach, das wird ja doof. Also das ist ganz normal. Die einzige Frage ist, wie gehen wir mit der Angst um? Und wie schauen wir die Angst an? Ist es eine reale Angst? Also ist sie wirklich real? Oh, dann gehe ich in einen Konkurs und dann muss ich. So, das wäre eine reale Angst, wo wir uns überlegen, ah, das wird wahrscheinlich passieren, wenn ich meine Steuern nicht zahle, wenn ich alles Geld sofort aus. So, lieber gebe ich es nicht aus. Dann gibt es ganz viele Ängste, die überhaupt nicht real sind, die auch nie eintreten werden. Da gibt es einfach mal abzuklopfen, was für eine Angst ist es denn? Und was ich immer empfehle, was ich ganz toll finde, ist, wenn wir Ängste haben, Zukunftsängste, keine Ahnung, oder Angst vor Nähe oder was auch immer, oder Zweifel, dann einfach mal ein Blatt Papier zu nehmen, drüber zu schreiben, ich bin dein Zweifel oder ich bin deine Angst. Und dann darf die Angst mal alles erzählen. Da schreiben wir alles auf, was die Angst erzählt. Alles, was immer kommt. Das Blatt lässt du offen liegen, weil am nächsten Tag fällt dir noch was ein und noch was. Und dann erzählt dir die Angst alles. Ich habe Angst, dass meinen Partner zu verlieren. Ich habe Angst, mich sexuell zu öffnen. All das. So. Und dann nimmst du ein zweites Blatt Papier und schreibst drauf, ich bin dein Glück. Und dann schreibst du mal alles auf, was dich glücklich macht. Und dein Glück spricht zu dir. Und dann wirst du feststellen, ja, weißt du noch, wir waren glücklich, als wir barfuß durch den Rasen gegangen sind, um 5 Uhr in der Früh. Und dann stellen wir fest, das Glück ist manchmal ganz klein, aber das Glück erzählt dir ganz viel. Das ist auch eine Emotion, wie die Angst auch. Und die Angst ist ein Ratgeber. Und dein Glück ist auch ein Ratgeber. Du kannst aber auch die Scham nehmen. Ich schäme mich so, wie ich bin, weil, na, redet die Scham zu dir. Du kannst aber auch die Freude nehmen oder die Liebe. Die Liebe redet zu. Ich bin deine Liebe und ich sage dir. Und plötzlich hast du ganz viele Ratgeber. Und du hast dann zum ersten Mal die Chance, selbst zu entscheiden, welchen Ratgeber höre ich. Und wenn die Angst wieder kommt, dann kannst du, und die sagt dir wieder so, die Angst ist ja meistens ein Wiederholungstäter, ne? Die ist ja, sagt uns ja immer das Gleiche. Wir beten es ja wie einen kleinen Film immer wieder ab und nachdem der Film gut abgelaufen ist, spulen wir den nochmal ab. So, dann gucke ich auf das Blatt Papier und sage, ah, prima, liebe Angst, das hast du mir schon gesagt, schau, ich habe es aufgeschrieben, hier steht es, ja, ist das nicht prima? So, und wir gehen plötzlich mit der Angst wie mit einer Person um, die uns etwas mitteilt. Also wir personalisieren diese Angst, wir genauso wie das Glück. Und nun kann ich entscheiden. Glück ist eine Entscheidung. Wie gehe ich damit um? Oder können beide sich unterhalten? Du nimmst beide Blätter und sagst, okay, liebe Angst, rede mal mit meinem Glück. Und es passiert plötzlich in deinem Kopf tatsächlich, die reden miteinander. Und du bist dann nur noch dabei und sagst, okay, und heute werde ich mich mehr der Liebe zuwenden. Das heißt, wir entscheiden, welchen Emotionen wir mehr Raum geben wollen. Und wir werden dann plötzlich feststellen, dass es sich unterschiedlich anfühlt. Angst fühlt sich nämlich doof an und Freude fühlt sich gut an. Und dadurch trainieren wir unser Gehirn, also unseren Verstand, tatsächlich, oh, dann lass uns doch mal mehr in diese Richtung gehen. Aber Angst werden wir immer wieder haben, ich auch. Also in meinem Alter natürlich lässt die Angst ein bisschen nach, weil ja viele Dinge, wie zum Beispiel Zukunftsangst, kann ich die Familie ernähren, kommt mein Kind gesund auf die Welt? Also viele dieser Bereiche habe ich ja hinter mir und man geht auch viel gelassener mit vielen Dingen um, als ich mir vielleicht mit 40 war. Aber Ängste habe ich auch und dann gehe ich genau damit um. Einfach zu schauen, ist das eine reale Angst oder ist das einfach nur Angst, weil ich sie dauernd in meinem Kopf rotieren lasse. Und das große Interessante dabei ist, ich möchte noch ganz kurz ausführen, wir haben pro Tag haben wir 60.000 bis 70.000 Gedanken. Und man weiß inzwischen, dass diese 60.000 bis 70.000 Gedanken, 95% davon die Gedanken vom Vortag sind. Und die wiederum vom Vortag. Das heißt, wir denken immer das Gleiche. Morgen denken wir zu 95% wieder das, was wir heute gedacht haben. Das heißt, wenn wir oft in Angst sind, dann werden wir immer wiederkehrende Gedanken in Angst haben. Und um da aussteigen zu können, gibt es nur eine Chance, neue Gedanken einzuführen. Damit wir dann am nächsten Tag auch die neuen Gedanken in der Wiederholungsschleife haben. Aber die neuen Gedanken kommen nur mit einer Vision, mit einem Ziel. Und wenn wir uns einer Vision widmen, dann sind wir wieder beim Talent, beim Potenzial, führen wir ganz aktiv neue Gedanken ein und die dürfen dann wiederkehrend kommen. Und je öfter wir das machen, dann werden diese ganzen Ängste, Sorgen, Scham, Neid, Eifersucht, Hass, Trauer, all das wird immer mehr nachlassen und wir werden immer wiederkehrende Gedanken haben von denen, die wir aktiv eingeführt haben. Dann werden wir plötzlich tatsächlich feststellen, dass wir mehr, auch wenn wir gar nicht mehr aktiv was tun müssen, glücklich sind, zufrieden sind, beseelt sind, Dinge ganz anders betrachten, eher in der Wertigkeit und in der Schönheit betrachten und nicht, was mir gefällt, mir nicht hier. Und dann werden wir plötzlich feststellen, mein Leben ist aber schön. Mein Leben ist aber angenehm. Und genau da befinde ich mich gerade. Mein Leben ist aber schön. Mein Leben ist aber angenehm. Und da bin ich unglaublich demütig und dankbar, dass das so ist.
Lieber Pierre, das hört sich wunderbar an. Und ich kann wirklich sagen, ich bin ja in den Genuss gekommen, von dir zu lernen. Es funktioniert wirklich. Und auch ich bin in einem viel glücklicheren Leben. Ich gehe damit ja auch offen raus. Ich bin auf Instagram als die Mutmacherin. Und ich sage immer, die glückliche Frau, die ich jetzt bin, die bin ich nur, weil ich vor vielen Jahren begonnen habe. Und da war die Initialzündung bei dir im Seminar, lieber Pierre, wo ich begonnen habe, meine Zwiebel zu häuten, meine innere. Ja. Jetzt meine Frage. Jetzt ist vielleicht eine Hörerin oder ein Hörer da draußen und sagt, Mensch, dieser Pierre, toll. Kann man dich denn überhaupt noch als direkten Coach buchen? Beziehungsweise wo kann ich dich greifen? Oder sagst du, ich mache zwar Seminare, aber direktes Coaching mache ich nicht mehr. Würde mich noch interessieren.
Also ich beginne jetzt wieder Seminare zu machen. Bei Seminaren bin ich immer auf Tuchfühlung, kennst du ja. So, Einzelcoaching mache ich gar nicht mehr. Aber bei Happiness House ist es so, dass ich jeden Sonntag 2 Stunden über Zoom dort live bin und mich mit Menschen austausche. Und dort gibt es immer ein Mini-Coaching. Also immer eine Frage, da wird manchmal 20 Minuten, 30 Minuten. Und wer bei Happiness House ist, der kann dann auch am nächsten Sonntag nochmal das. Also das heißt, wir begleiten Menschen auf ihrem Weg, wo sie gerne hin möchten. Und da haben wir natürlich auch noch ganz viele Experten und auch ganz viele Kurse. Aber ich bin dort, und das hat mich am meisten erstaunt, überhaupt generell beim Internet, als der Lockdown begonnen hatte, dachte ich mir, oh Gott. Und dann waren ganz viele Menschen so einsam. Und dann haben wir gedacht, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir angefangen, eben zu teachen übers Internet. Und ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Nähe entstehen kann. Und tatsächlich auch all das von Trauer, von Freude, also auch all das tatsächlich zu teilen ist. Die physische Begegnung ist natürlich immer das Wichtigste und Wesentlichste. Aber online war ich unglaublich erstaunt, wie gut es funktioniert, Menschen aus ihrer Einsamkeit oder ihrer Isolation oder ihrer Trauer herauszuholen und die tatsächlich wieder am Leben teilnehmen können oder auch eben Mut fassen können. Und deswegen, wenn jemand gerne sich mit mir austauschen möchte, Happiness House, das ist eine gigantisch große Persönlichkeitsentwicklungsplattform, die gibt es seit 8 Jahren. Wir haben dort 32 Kurse, wir haben ganz viele Experten, die auch immer live teachen. Da ist fast jeden Abend ein Live-Event bei uns über Zoom und ist alles online und ich bin dann auch da. Es geht über ein Thema des Monats. Michaela ist da. Wir haben Meditationen über 100 Stück. Aber das Wichtigste sind die Mitglieder. Und wir schauen, dass die sich austauschen, sich physisch treffen, Online-Treffen machen, sich gegenseitig motivieren und gegenseitig fördern und jeden Sonntag 2 Stunden seit 3 Jahren und 8 Monaten ist es so, dass wir jeden Sonntag, auch Weihnachten und Neujahr, tatsächlich bin ich da und tausche mich aus, gerade dann auch in Zeiten, wenn Menschen eher alleine sind. Und das Wundervolle ist, Menschen fassen wieder Mut. Und das Gute, jeder kann sein Leben verändern, egal wie alt man ist. Und unser Ältester dort ist, glaube ich, jetzt 91 oder so und der Jüngste ist 17. So, also Alter spielt keine Rolle, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen.
Lieber Pierre, das ist für mich ein wunderbares Schlusswort auch von dir. Ich habe dich sowohl online als auch live kennengelernt und ich kann nur jedem da draußen sagen, wenn er die Möglichkeit hat, Pierre und auch Michaela, die habt ihr ja in einem Podcast vorher schon gehört, erleben zu können. Es ist wirklich auch jetzt hier, wir machen das ja auch online, es ist wirklich eine Authentizität, ein Charisma, das darüber kommt, trotzdem wir nur vor den Bildschirmen sitzen. Ich schätze mich sehr glücklich, Pierre, weißt du noch, unser Abend in Berlin, als wir diesen Event ja, hatten natürlich. Und abends, da sind ja, wir dann richtig versumpft noch und es war toll. Also Pierre ist wirklich ein unglaublicher Gesprächspartner. Also mich beseelt es. Ich gebe dir aber noch die Möglichkeit, wenn du möchtest, eine Botschaft für unsere Hörerinnen und Hörer auszusenden. Bitteschön.
Boah, das ist aber jetzt eine Aufgabe. Na, bravo. Also erstmal muss ich sagen, ich bedanke mich, dass ich überhaupt so viel Raum bekomme, dass ich da mich so mit euch unterhalten darf und so viel darüber erzählen darf, über mein Leben. Und ich bin das lebende Beispiel. Ich war verklemmt, ich war wirklich, habe an nichts mehr so richtig geglaubt und ich bin das lebende Beispiel. Wenn man etwas ändern möchte, dann sollte man es tun und nicht auf morgen warten und übermorgen, weil sonst beginnt man nie. Und wenn unser Gespräch jetzt diese Kraft hatte, dass du sagst, okay, ich mache was. Egal, was du machst, ob du dir jetzt ein Buch kaufst, ob du googelst, ob du zu Happiness House kommst oder ob du nur noch einen Podcast anhörst von Angie. Viel wichtiger ist, nimm diese Inspiration und sag, jetzt tue ich was. Und wenn du dir nur ein kleines Büchlein kaufst und anfängst, jeden Tag 3 Dinge aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Der kleinste Schritt ist der größte, weil da beginnt die Reise. Aber die Reise beginnt nicht morgen, die beginnt jetzt.
Vielen Dank. Das war Angies Talk heute mit einer ganz besonderen Folge und einem ganz besonderen Gast. Er hat sein Glück gefunden. Ihr habt jetzt ganz, ganz viele Inspirationen, Tipps und tolle Worte gehört, um euer Glück zu finden. Geht los, seid mutig, bleibt uns treu. Wir wünschen euch eine liebevolle und tolle weitere Woche. Macht es gut. Das waren Angie und Martin heute mit Pierre. Tschüss.
Mutig und motiviert durchs Leben. Das war Angie's Talk, der Motivationspodcast mit U wie Mut. Mehr Inspiration gibt es in einer Woche. Motivation pur.